Das digitale Lagerfeuer. Der Podcast vom Learning Lab. Herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer. Für diesen Podcast besucht mein Kollege Richard Hein ja immer Schulen, die in Bezug auf Lernen und Digitales besondere Wege gehen. Richard, woher kommst du gerade?
Ich war gerade am Leibniz-Gymnasium in Berlin-Kreuzberg.
Und was ist das für ein Gymnasium? Wie kann man sich das vorstellen?
Also es ist tatsächlich ein sehr, sehr klassisches Innenstadtgymnasium. Das heißt, wir haben ein Gymnasium mitten in der Stadt, das auch Schülerinnen und Schüler aus ganz Berlin anzieht, das räumlich sehr beengt ist. Also es ist wirklich vorne eine Straße, hinten eine Straße und dazwischen ein Schulgebäude mit einem kleinen Schulhof. Es gibt noch eine Dependance. Und es ist auch eben ein alteingesessenes, Gymnasium mit einer langen Tradition und auch mit einem gewissen Anspruch, würde ich mal sagen. Und es ist eine Schule, die zu den 18 Schulen des Schulversuchs Hybrides Lehren und Lernen der Senatsverwaltung Berlin gehört.
Richard, du hast ja sicherlich nicht nur das Gebäude angeguckt, sondern du triffst ja auch immer Menschen. Mal kommst du mit Schulleitungen ins Gespräch, mal mit Schülern, mal mit Lehrkräften. Wen hast du da jetzt heute getroffen?
Ja, das ist in der Tat sehr spannend, weil wenn ich mir so die Schulen im Schulversuch angucke, dann gibt es oft Schulen, wo ich sage, da habe ich ganz klar meine ein, zwei, vielleicht drei Ansprechpartner. Und in dem Leibniz-Gymnasium gibt es eine große Steuergruppe, in der viele Lehrkräfte, aber auch Eltern und Schüler beteiligt sind. Die Schulleitung ist vertreten. Und eben auch die zwei Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Das ist einerseits der Markus Müller, eine Lehrkraft an der Schule, der auch dafür verantwortlich ist, sich um die Technik zu kümmern, um die digitale Technik. Und auf der anderen Seite Martina Kaltenbacher, die an der Schule als, ich sag mal, so auf der Schnittstelle zwischen extern und intern als Schulentwicklungsberaterin dabei ist. Martina Kaltenbacher war früher selber Lehrerin an der Schule, hat viele Jahre lang den Schulentwicklungsprozess dieser Schule mitbegleitet als Lehrkraft und auch als Mitglied der erweiterten Schulleitung und ist jetzt als Lehrerin vor ein, zwei Jahren in Pension gegangen und begleitet die Schule jetzt als in gewisser Weise externe Begleiterin, Beraterin.
Du bist ja selbst im Bereich systemische Beratung tätig und unterwegs. Wann macht es besonders Sinn, jemand Externen für eine Beratung hinzuzuziehen?
Vielleicht muss man da erst nochmal, deshalb habe ich das gerade so ein bisschen gesagt, drauf gucken, was heißt das externe oder quasi externe Beraterin bei der Martina. Bei Martina ist es so, dass sie jetzt natürlich von ihren Aufgaben als Lehrkraft entbunden ist, die Schule sehr, sehr gut kennt, die Prozesse sehr gut kennt und sich eben dann auf die eigentliche Schulentwicklung, auf die jeweiligen Vorhaben, die die Schule im Bereich der Schulentwicklung hat, konzentrieren und fokussieren kann. Gleichwohl bedeutet es aber auch, dass sie sowohl den Vorteil als auch vielleicht den Nachteil hat, dass sie das System sehr, sehr gut kennt. Das heißt, eigentlich ist sie, würde ich mal sagen, eine interne Schulentwicklerin, die aber den Vorteil hat, dass sie von allen anderen Aufgaben freigestellt ist, weil sie einfach in Pension ist. Und das ist vielleicht auch so der Unterschied zur externen Prozessbegleitung in der Schulentwicklung, dass wir tatsächlich mit einer Außenperspektive kommen und, ich sag mal so, unsere Sichten auf ein Schulsystem anbieten können, dass wir die Prozesse, die eine Schule gehen will und gehen kann, wirklich von außen betrachten, dass wir unsere Einsichten mit hineingeben können und dass wir aber eben ganz bewusst nicht Teil des Systems sind und damit ja Ideen für Lösungen anbieten können, aber nicht selbst die Lösung sind.
Jetzt ist sie ja in dem Fall eine pensionierte Lehrerin, die aber trotzdem noch mitgestalten will und tut. Das hat natürlich auch mit Akzeptanz bei den aktuellen Lehrkräften zu tun. Ist das ein Spannungsfeld? Hast du das mit ihr besprochen, wie da ihre Rolle ist und ob es da Vorbehalte gibt?
Du meinst, man kennt das irgendwie so. Eigentlich ist man froh, dass der alte Chef jetzt endlich in Rente ist und am nächsten Tag kommt er als Berater wieder durch die Hintertür rein. Das kann natürlich in manchen Fällen zum Problem werden und man kennt, glaube ich, auch gerade aus Unternehmen die Situation, dass das so ist. Ich habe beim Leibniz-Gymnasium und bei der Martina den Eindruck, dass da ein gut eingespieltes Team sich einfach nochmal so eine Nachspielzeit genommen hat. Also dass man einfach gesagt hat, das funktioniert gut und es gibt einfach an der Schule ansonsten wegen der Pandemie und wegen des Fachkräfte, des Lehrermangels und was weiß ich nicht, was alles gerade kein Mensch, der diese Aufgabe übernehmen könnte. Und Martina führt es jetzt eigentlich einfach fort und bleibt eigentlich in den Prozessen, in denen sie vorher war, bleibt sie einfach drin. Und weil das in der Vergangenheit, so wie ich das wahrgenommen habe, sehr gut funktioniert hat, lässt sich das jetzt auch nach vorne raus weiter gut umsetzen. Also ich habe eher den Eindruck, dass es auch von Seiten der Lehrerinnen und Lehrer ja so eine Art Dankbarkeit gibt oder man ist froh, dass man sie hat, weil man eben weiß, wenn das Martina nicht machen würde, dann müsste es jemand von uns machen und das wäre dann das, was Lehrerinnen und Lehrer so gerne sagen, das wäre dann wieder was, was on top dazu käme und das wird so ein wenig abgefedert. Also man sieht tatsächlich die Erfahrung, man sieht die zeitliche Ressource, die damit reingegeben wird und es funktioniert einfach gut.
Richard, das Leibniz-Gymnasium hast du ja über den Schulversuch hybrides Lehren und Lernen in Berlin kennengelernt, den wir mitbetreuen. Dieser ist sowas wie eine Pandemie-Folgeerscheinung. Mit ihm sollen die positiven Erfahrungen, die zwangsweise mit hybriden Lehrformen gemacht wurden, zusammengeführt und ausgebaut werden und gemeinsam überlegt und erarbeitet werden, was für den Normalbetrieb an Schule genutzt werden kann. Was bedeutete Corona für das Lernen am Leibniz-Gymnasium und wurde da in dem Fall durch die Pandemie-Erfahrung alles über den Haufen geschmissen, was es vorher gab und neu gedacht?
Nee. Tatsächlich würde ich das von außen betrachtet nicht so sehen. Wir haben tatsächlich im Schulversuch Schulen, die die Pandemie genutzt haben, um Sachen grundlegend anders zu machen und um Prozesse anzustoßen, die es so vorher nicht gegeben hat. Auf die Schulentwicklung an der Schule betrachtet könnte man aus meiner Sicht sagen, man hat die Pandemie als Verstärker für das genutzt, was man ohnehin schon gemacht hat. Das heißt, es gab an der Schule einen sehr, sehr langen Schulentwicklungsprozess, der über viele verschiedene Stationen ging und wo man die Chancen der Pandemie, die Entwicklung der Pandemie genutzt hat und aber auch direkt gesehen hat, dass es Chancen im Rahmen des Schulversuchs gab, die den Schulen ja erweiterte Möglichkeiten geben, dass man die klug genutzt hat.
Wir haben in der Schule schon didaktisch in der Diskussion das Konzept komplexe Lernaufgaben uns zum Ziel gesetzt. Das war sozusagen ganz unabhängig von digitalen Mitteln, das war sozusagen für uns ein Schwerpunkt. Das steht auch in den Fachcurricula drinne. Und als es dann darum ging, einen Medienentwicklungsplan zu schreiben, den wir brauchten, um Gelder abzurufen, haben wir eben gesagt, das ist eigentlich eine gute Voraussetzung, weil wir im Grunde das didaktische Konzept haben und jetzt verknüpfen müssen mit dem digitalen Geschehen, womit man das eben am besten dann auch umsetzen kann.
Richard, der Begriff komplexe Lernaufgaben klingt erst einmal gut, aber auch wenig greifbar. Kannst du mal ein Beispiel für solche komplexen Lernaufgaben nennen?
Ich glaube, ganz viel von dem, was wir heute im Berufsleben tun, sind komplexe Lernaufgaben. Wir sind im Arbeitsleben immer weniger damit beschäftigt, sehr routinierte Sachen abzuspulen, die wir einmal gelernt haben und genauso wieder umsetzen, sondern wir sind immer wieder mit neuen Problemen konfrontiert, wo wir neue Lösungen für suchen müssen. Und wenn man sich Schule, wie sie früher einmal war und heute vielleicht zu oft auch noch ist, anschaut, dann sieht man, dass Schüler genau das tun, was wir im Berufsleben immer weniger tun, nämlich bestimmte Routinen abarbeiten. Das heißt, sie lernen einen bestimmten, ich weiß nicht, in der Mathematik einen bestimmten Lösungsweg und dann wissen sie irgendwie, da kommt jetzt diese Aufgabe und dann lasse ich diesen Lösungsweg durchlaufen und dann komme ich zum Ergebnis. Was uns zum Beispiel so Studien wie PISA gezeigt haben, ist, dass das Schülerinnen und Schüler dann aber nicht weiterhilft, wenn sie erstmal auf eine bestimmte Situation gestoßen werden und überhaupt nicht wissen, welche Routine denn jetzt ablaufen muss. Und darauf reagieren die komplexen Lernaufgaben, in denen Schülerinnen und Schüler eben eine Aufgabe bekommen, eine komplexe Aufgabe, an der nachher ein komplexes, in den meisten Fällen in den Berliner Schulversuchsschulen digitales Produkt stehen soll.
Ich bin der Informatiklehrer. Dort ist eben viel Projektunterricht auch angesagt. Eine Sache, die wir seit Jahren entsprechend im Unterricht machen, ist eben so ein Webseitenprojekt. Das heißt, die SchülerInnen sollen dann zu einem festgesetzten Thema Webseiten erstellen in Gruppen. Und da müssen dann natürlich Entscheidungen von denen entsprechend getroffen werden. Zum Beispiel gibt es so ein einheitliches Design oder müssen bestimmte Designelemente dann auf allen Seiten zu finden sein, damit das Ganze dann in sich einen entsprechend einheitlichen Look hat. Oder wollen sie es bunt und vielfältig haben? Also da müssen die sich dann halt untereinander entsprechend auch absprechen. Die Sache ist die, wir bringen denen nicht eins zu eins im Detail bei, wie das zu machen ist, sondern wir bringen ihnen die Grundlagen bei und zeigen ihnen eben auch, wo sie Informationen und Hilfe bekommen können, so dass sie dann das, was sie an Know-how brauchen für ihre Seite, zum Teil eben sich selbst erarbeiten müssen.
Jetzt gerade haben wir Markus Müller gehört, der, wie er gerade gesagt hat, Informatiklehrer am Leibniz-Gymnasium ist und eine der Lehrkräfte ist, die erstens das Projekt, den Schulversuch an der Schule mittragen und eben auch in der Unterrichtsentwicklung, in der Arbeit mit diesen komplexen Lernaufgaben mit in der Schulentwicklung dabei ist.
Der Schulversuch will den Schulen ja sowas wie Beinfreiheit verschaffen, um auch neue Wege des Lernens gehen zu können. Das Beispiel klingt mir gerade noch nach einem sehr guten, aber eher klassischen, projektorientierten Lernen im Fachunterricht. Wo probiert die Schule etwas, was sonst vielleicht gar nicht möglich wäre?
Ich bin mir nicht 100% sicher, ob das mit dem klassischen projektorientierten Fachunterricht schon so stimmt, weil es ist tatsächlich schon, finde ich, eine sehr weit entwickelte Form des projektorientierten Lernens. Was ich am Leibniz-Gymnasium aber auch spannend finde, ist, dass diese Schule, ich habe ja gesagt, sehr beengt, Innenstadtschule, dass wir da eine Schulgemeinschaft haben, die auf mich so von außen betrachtet den Eindruck macht, dass da Menschen nicht nur hingehen, um beschult zu werden und zu beschulen, zu unterrichten, sondern dass da Menschen wirklich zusammenleben und arbeiten und sich die Lebens- und Arbeitswelt, in der sie das Ganze tun, eben auch selbst gestalten. In diesen beengten Möglichkeiten, die man da hat. Also fragen, wie kann ich eigentlich diese Schule so gestalten, dass sie für uns alle hilfreich ist. Es gibt zum Beispiel die SV, die letzten sowohl bei Schülerinnen und Schülern als auch bei Lehrkräften eine Umfrage zum Thema psychische Gesundheit gemacht hat, mit digitalen Medien abgefragt, um zu schauen, wie können wir diese Schule besser machen. Es gibt die regelmäßig an der Schule durchgeführten Hackdays, wo man guckt, was gibt's für Probleme in der Schule, die wir vielleicht mit digitalen Möglichkeiten beheben können. Das heißt, es geht nicht nur darum, Fachwissen zu erwerben, sondern wirklich Probleme zu lösen und dann eben, und das ist vielleicht so der Unterschied zu den komplexen Lernaufgaben, nicht etwas zu lösen, wo ein Lehrer oder eine Lehrerin gesagt hat, das solltet ihr jetzt mal angehen, sondern zu sagen, wir leben hier, wir arbeiten hier und wir sehen ein Problem und wir suchen eine Lösung. Gleichwohl gibt es aber auch, und da sammelt die Schule auch Erfahrungen mit, Projekte im Fachunterricht, wo auch fachübergreifend versucht wird, eher vom Thema herkommend zu lernen und also ich sag mal, über verschiedene Fächer sich dem Thema zu widmen, Schüler ihre Fragen entwickeln zu lassen und dann gemeinsam auf die Ergebnisse zu schauen.
Was wir dieses Jahr zum ersten Mal ausprobiert haben, ist dieses sogenannte fächerverbindende Projekt. Das heißt, es haben KollegInnen in der 8. Klasse Stunden in dieses Projekt gegeben. Es ging etwa über 2 Wochen. Und innerhalb dessen konnten Schüler selbst gewählte Projekte zu einem Thema eben entwickeln und am Ende präsentieren. Und das Gute war, da spielt uns der Schulversuch jetzt eben in die Hände, wir konnten eben aufgrund des Schulversuchs eben dann auch diese Präsenzpflicht dann teilweise eben aufheben, auch in Absprache natürlich mit den Eltern, sodass eben die Schülergruppen nicht immer dann vor Ort das entwickeln mussten, sondern eben dann auch zur Recherche unterwegs sein konnten oder eben auch zu Hause teilweise eben daran arbeiten konnten. Da hatten wir eben auch so ein Oberthema. Diesmal war es Energie. Das ist ein wichtiges Thema, aber auch eben sehr vielfältig unter verschiedenen Aspekten. Und das war dann auch ganz spannend, was sie da entsprechend gemacht haben.
Was Markus Müller gerade nicht gesagt hat, was ich aber bei dieser, ich sag mal, sehr schülerorientierten Arbeitsweise ganz spannend finde, ist, dass ich ja so ein Thema wie Energie aus sehr unterschiedlichen Perspektiven sehen würde. Wenn ich jetzt rein vom Fachunterricht, zum Beispiel vom Physikunterricht, dran gehen würde, dann wäre eigentlich relativ klar, was Energie ist. Ich bin kein Physiker, deshalb kann ich das jetzt nicht so gut erklären. Aber ich habe eben erzählt, dass es Schülerinnen und Schüler gab, die sich um das Thema psychische Gesundheit an der Schule gekümmert haben. Und genau so sind dann auch Schüler auf die Idee gekommen, Moment, es geht nicht nur um Energie im Sinne von Strom, von fossiler Energie, von nachhaltiger Energie, sondern es geht auch um die Energie, die wir haben, um in der Schule zu lernen und unsere psychische Energie. Und das ist eigentlich ganz spannend, wenn man Schülerprojekte gestalten lässt, zu sehen, wie facettenreich, wie vielfältig solche Themen dann werden und wie sie dann einfach auch fachübergreifend werden, weil da bin ich dann einfach nicht mehr in der Physik.
Das klingt nach echt spannenden Lernaufgaben der Schülerinnen und Schüler. An Schulen, aber speziell im Gymnasium, sind aber natürlich auch die Noten, Bewertungen und schließlich das zentral vorgegebene Abitur ein Riesenthema, auf das der Unterricht ja wiederum vorbereiten muss. Wie geht das Leibniz-Gymnasium mit eben diesem Spannungsfeld um?
Ja, ich finde, man muss das Spannungsfeld fast noch ein bisschen größer machen und schauen, wie gehe ich als Schule mit den mir gemachten Vorgaben zum Thema Bewerten und Prüfungen um. Am Leibniz-Gymnasium hat es da auch schon erste Versuche gegeben.
Es gab auch KollegInnen, die so alternative Prüfungsformate probiert haben, weil das ist ja immer die Frage, wenn wir alternative Unterrichtsformen machen, die auch produktorientiert ist oder prozessorientiert ist, dann passt eigentlich die klassische Klassenarbeit eigentlich nicht als Prüfungsform mehr dazu. Und dann muss man sich auch mit alternativen Prüfungsformaten beschäftigen. Und das ist aber ein bisschen der Knackpunkt am Gymnasium. Wenn es am hinterher das Abitur mit den Prüfungen irgendwie gibt, dann passt das irgendwie noch nicht zusammen. Aus unserer Perspektive ist eigentlich der nächste Schritt, der von Senatsseite getan werden muss, ist, dass eben alternative Prüfungselemente stärker zugelassen werden können, sodass das zu dem Unterricht entsprechend passt und übrigens auch zum Leben. Also wir schreiben keine Texte mehr linear von oben nach unten, von Anfang bis Ende wie in der Klassenarbeit, sondern wir schreiben den und dann im Textverarbeitungsprogramm wird der überarbeitet, kopiert, gelöscht. Aber gerade das darf ich ja in der Klassenarbeit zum Beispiel gar nicht mehr machen. Das ist eigentlich eine Form, die nicht zu dem meiner späteren Tätigkeit entsprechend passt. Insofern wäre es natürlich sinnvoll, dass wir da alternative Formen hätten. Zu dem Projekt, aber auch eben zu der Lebensrealität dann passen.
Die Schulentwicklung ist ja immer mit ganz vielen Akteursgruppen, Einflussfaktoren verbunden, die man alle gleichzeitig auf dem Schirm haben muss. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich eine Menge Stellschrauben, an denen man drehen kann, gerade noch durch die erweiterten Möglichkeiten des Schulversuchs. Was ist dein Eindruck, wie es die Schule schafft, in diesem Wirrwarr orientiert zu bleiben, einen Kurs zu bestimmen und diesen dann auch zu halten?
Wenn du das so sagst, dann könnte man ja auch meinen, du hättest gerade, wenn man ein paar Worte austauscht, nicht über einen Schulentwicklungsprozess gesprochen, sondern über eine komplexe Lernaufgabe. Letztendlich ist der Schulversuch auch für die Schulen sowas wie eine komplexe Lernaufgabe.
Das Gute, aber auch das Schwierige ist an dem Schulversuch, ist, dass er so offen ist. Also es ist keine konkrete Zielvision, die wir ausprobieren sollen, sondern wir sollen uns auf den Weg machen. Wir kennen selber ja das Ziel auch nicht so genau und keiner kann das exakt formulieren. Also wir haben deswegen zum einen diesen Medienentwicklungsplan, wo wir bestimmte Entwicklungsziele formuliert haben und auch geguckt haben, wie wir da hinkommen. Aber das ist ja nur ein Teilaspekt. Und deswegen haben wir uns hingesetzt und so eine Art Roadmap erstellt auf verschiedenen Ebenen, also auch so eine visionäre Ebene, wo wollen wir eigentlich hin? Das haben wir so ein bisschen großspurig formuliert. Wir teilen eine Vision für Unterricht und Schule. Aber wir haben das eben in andere Aspekte eben untergliedert, überlegt, welche partizipativen Dinge müssen wir dabei beachten. Also Eltern spielen ja da eine Rolle, gerade wenn es um hybrides Lernen geht. Die SchülerInnen selber natürlich auch. Welche Kompetenzen sind nötig? Welche technische Infrastruktur brauchen wir? Und das haben wir so versucht, einerseits zum Ist-Zustand und eben eins, was sind die nächsten Schritte auf diese Weise zu formulieren, sodass wir so eine gewisse Struktur bekommen und auch wissen, okay, was ist das Nächste, was wir tun müssen und was müssen wir auf diesen verschiedenen Ebenen dann alles beachten und berücksichtigen und wen wir dann für diese verschiedenen Schritte dann auch einbeziehen müssen.
Das war ja wieder Markus Müller, mit dem du gesprochen hast. Was genau ist der Unterschied zwischen einem klassischen Entwicklungsplan und dieser Roadmap? Wie sieht die Roadmap vom Leibniz-Gymnasium genau aus?
Ich habe lange versucht, mir vorzustellen, was das denn ist. Am Ende des Tages ist es tatsächlich so ein Miro-Board, auf dem ganz viele Stränge der Schulentwicklung aufgezeichnet sind, damit man nichts aus dem Blick verliert, wo auch Bezüge zwischen diesen einzelnen Strängen sichtbar werden. Tatsächlich ist das Ganze kein fertiger Bauplan, sondern es ist tatsächlich eine Landkarte, die im Gehen entsteht, die also auch immer wieder nach jedem Schritt die Möglichkeit gibt zu sagen, jetzt sind wir einen Schritt nach vorne gegangen und damit sieht die Landschaft auch wieder anders aus und damit können wir wieder neu entscheiden, ob wir jetzt rechts rum, links rum oder geradeaus gehen.
Richard, Ziel des digitalen Lagerfeuers ist es ja, gute Schulpraxis bekannt zu machen und zu ventilieren. Was genau nimmst du diesbezüglich vom Leibniz-Gymnasium mit?
Gute Schulpraxis ist etwas, was ich nicht vereinzelt und in Silos machen kann, sondern wenn ich eine Schule voranbringen will, dann brauche ich nicht nur eine Schulleitung, eine Schulleiterin, die weiß, wo sie mit ihrer Schule hin will, sondern ich brauche ein Team von Menschen, die gemeinsam arbeiten und die eigentlich immer wieder alles, was sie tun, auf dieses große Ziel, wie können wir das Lernen für unsere Kinder und Jugendlichen bei uns in der Schule besser und erfolgreicher machen, was immer dann erfolgreicher ist. Wie können wir es zeitgemäßer machen? Wie können wir sie gut auf das Leben vorbereiten? Und dazu gehört eben, dass wirklich jeder Schulentwicklungsbaustein in so ein Gesamtbild gesetzt wird. Wir haben andere Schulen, da laufen ganz viele Projekte, die aber dann sehr vereinzelt nebeneinander herlaufen. Da gibt es den einen, der macht den Medienentwicklungsplan und irgendjemand, ich greife jetzt einfach nur mal die Begriffe, die wir gerade im Leibniz gehört haben, der experimentiert so ein bisschen mit komplexen Lernaufgaben rum. Vielleicht gibt es noch irgendwo jemanden, der macht was ganz anderes, der macht aus Corona kommt was zum Thema Achtsamkeit. Aber das ist immer so, das eine macht der Herr Schmitz, das andere macht die Frau Müller. Und das dritte, das wollte man Referendar machen, aber der ist nicht geblieben. Und ich glaube, das ist etwas, was das Leibniz-Gymnasium auszeichnet, dass die alle Bausteine, alle Puzzlestückchen, die sie zum Thema Schulentwicklung haben, wirklich immer nebeneinander legen und schauen, dass sie gut zueinander passen. Und dazu gehört eben ein sehr starkes Schulentwicklungsteam und es gehört, glaube ich, auch dazu, dass einzelne Personen Verantwortung übernehmen, dass eine Schulleitung da ist, diese Verantwortung auch delegieren kann, abgeben kann und dass es jemanden gibt, der von außen die Zeit, die Ressource hat, diese ganzen Prozesse auch immer wieder zu bündeln und für alle transparent zu machen. Also letztendlich nicht viele Projekte, sondern eine große Schulentwicklung.
Und damit sind wir jetzt auch wieder am Ende dieser Episode des digitalen Lagerfeuers. Richard, wie geht es denn mit diesem Podcast hier weiter?
Ja, ich finde, es ist ja nicht nur das Ende einer Episode, sondern ich finde, es ist aus meiner Perspektive auch so das Ende des Einstiegs in diesen Podcast. Wir haben jetzt einige Folgen lang in Nordrhein-Westfalen und in Berlin in Schulen geschaut, um rauszukriegen, was haben die aus Corona gelernt, was nehmen die mit, wie hat sich Schule durch, mit, in Corona verändert. Und jetzt ist Corona gefühlt schon eine Weile her und ich glaube, das Thema haben wir denn jetzt auch zu Ende gebracht. Und was mir bei den Besuchen in den Schulen immer wieder aufgefallen ist, ist, wie wertvoll es ist, tatsächlich in diesen Schulentwicklungsprozessen auch auf Schülerinnen und Schüler zu hören. Ich habe das auch ganz bewusst hier im Leibniz-Gymnasium erlebt. Schülerinnen, die in der Steuergruppe mitsitzen, Schülerinnen, ich habe es eben erwähnt, die große, wichtige Themen aus ihrer Sicht mit Umfragen unterstützen. Und ein großer Block in den nächsten Wochen wird es sein, einmal mit Schülern und Schülerinnen auf ihr Lernen und ihre Schule zu schauen. Wir haben eine Folge schon online, die ist schon da. Da war ich in Solingen und habe mit einem der ersten Abiturienten einer Schule auf seine Schullaufbahn geschaut. Eine der nächsten Folgen wird sein, wo wir auch hier in Köln in eine ganz innovative Schule schauen, wo Schülerinnen und Schüler jetzt im Aufwachsen der Schule in die 10. Klasse kommen werden nach den Sommerferien. Das heißt, die haben jetzt von der 5 bis zur 9 ganz, ganz anderen Unterricht erlebt, als das was wir uns so normalerweise unter Schule vorstellen. Und mit denen würde ich mal schauen, wie haben diese ganz anderen Jahre sie auf die nur anstehende mittleren Schulabschluss vorbereitet. Das ist der eine Strang, den wir so in den nächsten Wochen und Monaten verfolgen wollen. Und was auch immer wieder deutlich geworden ist, finde ich in den anderen Folgen, ist, wie schwer und wie komplex solche Schulentwicklungsaufgaben vorhaben sind. Und eine Frage, die dann mal so auf einmal aufgekommen ist, ist es nicht viel einfacher zu sagen, ich verändere nicht meine Schule, sondern ich gründe einfach eine neue. So schaue ich dann in unterschiedliche Schulen mal auf Schulgründungsprozesse und bin da an sehr unterschiedlichen Stellen unterwegs. Ich bin in Berlin in einer Schule, die es noch gar nicht gibt. Die gibt es im Moment als Start-up-Büro und da werden vielleicht im nächsten Schuljahr dann die ersten SchülerInnen in die Klassen kommen oder in die Lernräume. Klassen gibt es da nicht. Und ich werde Schulen ja in unterschiedlichen Phasen ihres Gründungsprozesses besuchen, um zu überlegen, braucht es wirklich immer neu gegründete Schulen oder kann ich aus solchen Gründungsprozessen auch etwas für Schulentwicklung im laufenden Betrieb lernen?